Wir freuen uns heute Morgen hier zu sein und es freut uns sehr, dass wir diese Gemeinschaft untereinander haben dürfen. Letzte Woche waren einige Geschwister von euch bei uns. Bruder Markus hat uns auch das Wort gebracht und wir waren gesegnet und heute dürfen wir hier sein und so ist es doch bereichernd, wenn wir uns gegenseitig besuchen, geistliche Gemeinschaft untereinander haben und pflegen und uns erbauen dürfen durch Gottes Wort. Ich möchte auch als erstes Grüße mitteilen, mitgeben von unserer Gemeinde. Seid herzlich gegrüßt. Was würde ich tun ohne Jesus? Dieses Lied ist uns allen sehr gut bekannt und doch immer wieder aufs Neue sehr ansprechend, sehr richtig. Und ich glaube, auch im Gottesdienst kann man sich fragen, was würden wir tun ohne Jesus? Ohne Jesus wäre das Wort nichts wert. Ohne Jesus würde kein Segen entstehen. Und so bete ich innerlich, dass Jesus hier ist, dass er das Wort lebendig macht und dieses Wort wirklich Frucht bringen kann. Ich möchte uns zunächst mal einen Vers lesen aus dem Römerbrief Kapitel 7 und hier den 12. Vers. Römerbrief Kapitel 7, Vers 12. Hier heißt es so: So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig und gerecht und gut. Ein armenischer Pastor las einmal dieses Wort aus Römer Kapitel 7, Vers 12 und ist darauf aufmerksam geworden. Das Gebot ist heilig, gerecht und gut, heißt es hier. Er fragte sich, was will Gott eigentlich von uns? Worauf kommt es im Christentum eigentlich an? Gott will also, dass wir heilig, gerecht und gut sind. So hat er das Gebot gemacht. Und das ist auch sein Wille für uns, sein Ziel mit uns, dass wir heilig, gerecht und gut sind. Und wisst ihr, die Bibel bestätigt genau diese Aussagen immer und immer wieder. Ich möchte einige Verse wieder zitieren, die wir in Epheser Kapitel 4 gelesen haben, in der Einleitung. Lasst uns das nochmal aufschlagen, Epheser Kapitel 4. Und hier wird quasi genau das bestätigt, dass Gottes Ziel mit uns ist, Heiligkeit, Gerechtigkeit und Güte. Ich lese hier den 23. und 24. Vers noch einmal. Werdet aber erneuert im Geist eures Gemüts und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir lesen den 28. Vers. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite viel mehr und schaffe mit den Händen etwas Gutes. Heiligkeit, Gerechtigkeit, etwas Gutes, damit er habe zu geben dem Bedürftigen. Lasset kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern was gut ist, zur Erbauung, wo es Not tut, damit es Gnade bringen denen, die es hören. Und Vers 32, seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebet einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Heiligkeit, Gerechtigkeit und Güte. Kapitel 5, Vers 8 und 9 lesen wir uns auch noch dazu. Denn ihr wart einst Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Geistes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir sollen also heilig, gerecht und gütig sein. Und wie sind wir? Dieser armenische Pastor hat die These aufgestellt und sagt, sehr viele Christen sind heilig und gerecht, aber nicht gütig. Er sagt, viele, viele Christen sind heilig und gerecht, aber nicht gütig. Sie zeigen den Menschen ihre Heiligkeit und Gerechtigkeit, aber nicht ihre Güte. Stimmt das? Stimmt das vielleicht? Und so habe ich das heutige Thema mit der Frage überschrieben, sind wir Christen gütig? Sind wir Christen gütig? Lasst uns doch zunächst mal auf die Definition schauen von Heiligkeit, Gerechtigkeit und Gütigkeit. Wir wollen darauf ganz kurz schauen, was es bedeutet, heilig, gerecht und gütig zu sein. Was ist Heiligkeit und Gerechtigkeit? Die Definition von heilig ist folgende. Das ist etwas vom Gewöhnlichen Abgetrenntes, Reines, Geweihtes. Etwas vom Gewöhnlichen Abgetrenntes, Reines, Geweihtes. Reinheit, Makellosigkeit vor Gott im Gegensatz zur Sündhaftigkeit. Also eine Enthaltung von der Sünde. Das ist Heiligkeit. Reinheit. Etwas Reines, Geweihtes vor Gott. Enthaltung von Sünde. Die Definition von Gerechtigkeit, ich habe dann mal nachgeschlagen im Duden, da heißt es folgendermaßen, Gerechtigkeit ist das Prinzip eines staatlichen oder gesellschaftlichen Verhaltens, das jedem gleichermaßen sein Recht gewährt. Vielleicht etwas abstrakt formuliert. Man kann sagen, gerecht ist einfach richtig, ja, ist richtig oder fair. Wir sprechen manchmal von unfairen Handlungen, unfairen Verhalten. Gerechtigkeit ist das Gegenteil davon. Es ist fair, es ist richtig. Gerechtigkeit im Sinne der Bibel, im Sinne des Neuen Testaments, bedeutet mindestens zweierlei. Also zum einen bedeutet es das Gerechtwerden vor Gott, die Gerechtigkeit des Herzens, dass unser Herz gerechtfertigt wird vor Gott. Und zum Zweiten bedeutet Gerechtigkeit im Sinne der Bibel das Gerechtleben vor Gott. Also das Gerechtwerden und das Gerechtleben vor Gott. Das mit Gottes Willen übereinstimmende, heilige, Gott wohlgefällige Verhalten, das im Urteil Gottes rechte Leben in der Liebe. Und vielleicht schauen wir ganz kurz darauf, wie kommt man denn zu dieser Heiligkeit und Gerechtigkeit vor Gott? Wir wissen das als Christen, als Bibelleser, als Kinder Gottes, dass man nur durch seinen Sohn Jesus Christus in diesen Zustand der Heiligkeit und Gerechtigkeit vor Gott kommen kann. Sein Blut wäscht uns rein von aller Sünde. Aus eigener Kraft ist es unmöglich, aber durch Jesus Christus werden wir gerecht gemacht vor Gott und heilig gemacht. Lasst uns doch mal lesen als Erinnerung einfach aus dem ersten Brief des Johannes, Kapitel 1, Vers 7 bis 9 möchte ich hier lesen. erste Brief des Johannes, Kapitel 1, Vers 7 bis 9. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also Jesus Christus ist der Schlüssel zur Heiligkeit und Gerechtigkeit vor Gott. Wir lesen noch einmal bestätigend in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21. Hier heißt es so: Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Und wenn wir diese Heiligkeit und Gerechtigkeit des Herzens durch Jesus Christus erhalten haben, dann gilt es, diese Heiligkeit und Gerechtigkeit zu bewahren, indem man mit Jesus Christus lebt und die Sünde meidet und sich von der Sünde enthält. Und wie dieses Leben mit Gott aussieht, kennen wir auch. Wir können uns Kolosser Kapitel 3 aufschlagen und dieses Kapitel mal durchlesen. Da heißt es von dem Wandel mit Gott: Seid ihr mit Christus auferstanden, so trachtet nach dem, was droben ist. Und so weiter und so fort. Und leget alle Bosheit ab und zieht an das, was Christi ist, Christi Sinn. Definition von Heiligkeit und Gerechtigkeit, ganz kurz beschrieben. Was bedeutet denn Gütigkeit? Was bedeutet es, gütig zu sein? Wisst ihr, es ist uns so bekannt, dass es schwer ist, in Worte zu kleiden. Und deswegen habe ich einfach mal nach ein paar Synonymen gesucht, also sinnverwandte Worte für Gütigkeit oder für gütig. Gleichbedeutende Worte. Und ich habe eine ganze Reihe gefunden. Sinnverwandte Worte für gütig sind zum Beispiel entgegenkommend, freundlich, gutherzig, gutmütig, herzensgut, nachsichtig, nett, selbstlos, warmherzig, wohlwollend, barmherzig. Der Duden sagt auch so: anderen mit Freundlichkeit und Nachsicht begegnend, ihnen wohlwollend zugetan oder diese Haltung erkennen lassend. Also einfach gesagt, Gütigkeit, wir verstehen das alle sehr gut. Ja, das bedeutet gut sein und Gutes tun. Und wir haben schon einige Schriftstellen gelesen, wo beschrieben wird, was Güte ist. Und wir wissen auch aus Galater Kapitel 5, Vers 22, dass Güte auch eine Frucht des Geistes ist. Ja, wo er die ganze Früchte des Geistes aufzählt: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Also gut sein, Gutes tun. Was zeigen wir den Menschen? Unsere Heiligkeit oder unsere Gütigkeit? Ich glaube, sehr oft ist es tatsächlich so, dass viele Christen ihre Heiligkeit, ihre Gerechtigkeit eher zeigen als die Güte. Wir Christen, wir sind so ein bisschen so geprägt, zu sagen oder zu zeigen, naja, wisst ihr, wir rauchen nicht, wir trinken nicht, wir nehmen keine Drogen, wir huren nicht, wir sind rechtschaffene Leute, wir sind in Ordnung. Gläubige Menschen neigen so ein bisschen dazu, zu zeigen, was sie alles nicht tun. Wenn wir zur Gemeinde kommen, was zeigen wir? Unsere Heiligkeit oder unsere Güte? Wenn wir hier sind, schaut mal, es ist doch eigentlich sehr, sehr einfach, unsere Heiligkeit zu zeigen in der Gemeinde, nicht? Das kann, im Grunde kann das jeder. Und versteht mich nicht falsch, ich möchte jetzt nicht irgendetwas verurteilen oder sagen, wie falsch das alles ist, sondern einfach nur darstellen, wie wir unsere Heiligkeit zeigen können. Wir kommen zur Gemeinde, wir setzen uns hin, wir nehmen eine heilige Pose ein, wir machen ein aufmerksames Gesicht, wir sind voll dabei, wir falten unsere Hände und schon sind wir heilig. Wir sehen zumindest so aus, ja. Also nicht, dass das alles irgendwie falsch ist, aber es ist doch einfach, das zu zeigen. Und Jesus hat auch von solchen Menschen gesprochen und hat gesagt, könnt ihr euch daran erinnern? In Matthäus Kapitel 6, er sagt, seid nicht so wie die Heuchler, die da öffentlich laut beten und die da an den Straßenecken stehen bleiben und ihre Hände falten und beten und zeigen, wie heilig sie sind, wie gut sie sind, wie gerecht sie sind. Und er sagt, sie haben ihren Lohn schon dahin. Sie haben ihren Lohn dahin. Sie haben ihre Heiligkeit so ein bisschen zelebriert, so zur Schau gestellt. Aber wisst ihr, nicht darauf kommt es an. Nicht darauf kommt es an. Ich habe so ein Zitat gehört, das ich hier weitergeben möchte. Zeige deine Heiligkeit Gott, deine Gerechtigkeit dir selber und deine Gütigkeit den Menschen. Zeige deine Heiligkeit Gott, deine Gerechtigkeit dir und deine Güte den Menschen. Zeige deine Heiligkeit Gott, was heißt das denn? Das heißt, sei heilig vor Gott. Zeige deine Heiligkeit Gott, wenn du alleine bist. Wenn du vielleicht mit deinem Smartphone irgendwo unterwegs bist, im Internet surfst. Wenn du versucht wirst zu irgendetwas, was böse ist, was sündig ist. Zeige deine Heiligkeit Gott. Wandle heilig vor Gott. Zeige Gott deine Herzensheiligkeit. Brüste dich nicht mit deiner Heiligkeit vor den Menschen. Stell es nicht zur Schau. Ich möchte das doch vielleicht lesen in Matthäus Kapitel 6, Vers 5 und 6. Matthäus Kapitel 6, Vers 5 und 6. Wisst ihr, das hat Jesus gesagt. Er sagt dir so, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, die gerne stehen und beten in den Synagogen und an den Ecken der Straßen, auf dass sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten öffentlich. Und ich möchte wirklich nicht missverstanden werden. Hier geht es nicht um das öffentliche Gebet in der Gemeinde. Wir sollen laut beten, wir beten mit, wir beten Gott an. Wir haben Gemeinschaft im Gebet. Nicht das möchte ich sagen, sondern das, was Jesus sagt, damit sie von den Leuten gesehen werden. Die Heiligkeit zu zelebrieren, zur Schau stellen, das sollen wir vermeiden. Zeige deine Heiligkeit Gott, lebe vor Gott heilig und deine Gerechtigkeit dir selber. Beweise quasi dir selber, dass du gerecht lebst, dass du gerecht denkst und sei dir gewiss, dass du vor Gott gerechtfertigt bist. Es geht um die Heilsgewissheit. Es geht darum, gewiss zu sein. Ich habe alles vor Gott gebracht. Ich habe ihm alles zu Füßen gelegt und er hat mich gerecht gemacht. Das muss ich niemandem beweisen. Das muss ich niemandem zur Schau stellen. Das muss ich selber haben, wissen, sich dessen gewiss sein und vor Gott gerecht sein. Und den Menschen zeige deine Liebe und Güte. Den Menschen zeige deine Liebe und Güte durch gute Taten, durch deine Freundlichkeit, durch deine Herzlichkeit, durch dieses Wohlwollen dem anderen gegenüber, durch die Barmherzigkeit. Es gab mal eine Umfrage, da wurden 20 Menschen gefragt, wer die Christen sind. Jetzt werden die Statistiker kommen und sagen, naja, bei 20 Menschen ist das überhaupt gar keine Aussage und so weiter. Ich verstehe das. Trotzdem möchte ich die Umfrage mal zitieren. Da wurden 20 Menschen gefragt, wer die Christen sind. Und folgendes Ergebnis. 4 haben gesagt, das sind nicht normale Menschen. Die sind nicht normal, die Christen. 4 haben gesagt, das sind einfache Menschen. Und 12 haben gesagt, das sind Menschen, die nicht rauchen, nicht trinken, nicht Ehe brechen und keine Drogen nehmen. Keiner von den 20 hat gesagt, das sind gute Menschen. Gütige. Ihr Lieben, das tat mir weh. Das tat mir weh im Herzen. Vielleicht ist das eine bittere Wahrheit. Wenn wir Menschen treffen, zeigen wir oft unsere Heiligkeit. Schaut mal, wir tun dies nicht, wir tun das nicht, wir sind so gut. Aber was haben die Menschen davon, dass wir ihnen sagen, wie wir sind? Was haben die Menschen davon, dass wir sagen, wir rauchen nicht, wir trinken nicht, wir machen dieses nicht und jenes nicht? Werden sie dadurch besser? Werden sie dadurch gesegnet, wenn wir ihnen das sagen? Gewinnen sie etwas dadurch? Werden sie dadurch gerettet? Ich glaube eher, dass es manchmal umgekehrt ist. Dass es manchmal eine abstoßende Wirkung hat in gewisser Weise. Eine Frau klagte mal darüber, dass ihr Mann sich nicht bekehren wollte. Und in dem Gespräch hat sich herausgestellt, dass sie ihrem Mann immer wieder Vorwürfe gemacht hat und gesagt hat, so in dem Stil, du bist so ein Sünder, du rauchst nicht und du betrinkst dich und so weiter und so fort. Du musst dich bekehren. Und der Mann sitzt und denkt, hier zu Hause habe ich eine solche Frau, die mir ständig auf die Nerven geht. Wenn ich zur Kirche komme, da habe ich 1000 Leute davon. Nein, ihr Lieben, wir gewinnen niemanden dadurch. Natürlich müssen wir heilig sein. Wir haben das gelesen. Das ist Gottes Wort. Heilig, gerecht und gut. Aber nicht die Heiligkeit zur Schau stellen. Hätte doch dieser Mann eine gütige Frau, die ihm gezeigt hätte, was das Christentum in sich ist. gütig, Liebe, die ihn zelebriert hätte, wie Jesus gehandelt hat, wie Jesus gelebt hat. Wie können wir Menschen gewinnen? Indem wir den Menschen unsere Liebe zeigen, unsere Güte zeigen, indem wir Gutes tun, indem wir in gewissem Sinn ihre Freunde werden. Wie Freunde werden? Sie werden uns doch verführen zur Welt und zur Sünde und so weiter und so fort. Sie werden uns abführen von Gott. Und richtig, das werden sie. Sie werden uns verführen und abführen von Gott, wenn wir im Herzen keine Heiligkeit und Gerechtigkeit besitzen. Wenn wir mit der Sünde liebäugeln, wenn wir mit der Sünde anfangen zu spielen. Aber ihr Lieben, wenn Gott uns heilig und gerecht gemacht hat, wenn er uns gereinigt hat, wenn wir ihn lieben, wenn wir alles dafür tun, dann sollten wir doch zusehen, dass wir Menschen gewinnen. Es gibt eine interessante Tatsache in der Bibel, die wir vielleicht manchmal so ein bisschen überlesen. Mir ging es auch so. Und zwar die Tatsache, dass die Bibel sagt, dass Jesus ein Freund der Sünder ist, gewesen ist. Ein Freund der Sünder war er. Und wir sagen heute, nein, bloß nicht, Abstand. Wir nur nicht. So gewinnen wir niemand. Ihr Lieben, im gewissen Sinn müssen wir den Menschen ein guter Freund werden. Dass sie sehen, dieser Mensch, er kümmert sich um mich. Er ist besorgt um mich, er ist besorgt um meine Seele, um meinen Zustand. Er tut mir Gutes, er ist anders. Jesus hatte keine Gemeinschaft mit den Werken der Sünder, aber er hatte durchaus Gemeinschaft mit ihnen. Ja? Er war ein Freund von ihnen, er ist ihnen ein Freund geworden. Sind wir Christen gütig? Was zeigen wir den Menschen? Liebe, Freundlichkeit, wie können wir das schaffen? Ich möchte ein Beispiel anführen, eben von diesem armenischen Pastor. Der erzählt dann weiter, wie er eines Tages beim Friseur war. Und dieser Friseur, er war kein Christ, er hat Haare geschnitten, er war kein Christ. Und während er ihm die Haare schneidet, erzählt er ihm dumme Witze. Und dann sagt er, was meint ihr, was ich gemacht habe? Bin ich aufgestanden und habe gesagt, hey, was erlaubst du dir eigentlich? Weißt du eigentlich, wer ich bin? Ich bin ein Pastor und so weiter. Du hast kein Recht, mir das zu erzählen. Nein, das hat er nicht gemacht. Er saß da und hat sich die Haare schneiden lassen. Und beim zweiten Mal kommt er zum gleichen Friseur und der Friseur sagt, oh, ich weiß, dass du Witze magst. Und fängt an, ihm wieder Witze zu erzählen. Wie kommt er denn darauf, dass ich Witze mag? Aber er erzählt ihm weiter und so. Und dann, nachdem er das zweite Mal da war, hatte er eine Missionsreise in England und er fährt dorthin, war in London. Und nach dem Gottesdienst ging er so spazieren durch die Straßen und sieht ein Geschäft mit Zubehör für Friseure. Mit Zubehör für Friseure. Er geht rein und sieht vor sich im Schaufenster eine wunderschöne Friseurschere von der Firma Jaguar, Kostenpunkt $300. Und Gott spricht zu ihm, kaufe diese Schere dem Friseur. Und er sagt, lieber Gott, was heißt hier die Schere dem Friseur kaufen? Wir sind es doch nicht gewohnt, irgendjemandem was zu kaufen und zu verschenken, den wir auch noch gar nicht kennen, der nicht unbedingt unser Freund ist. Ja, wenn das jemand wäre, ein Bekannter, ein Freund, jemand aus der Gemeinde, jemand, mit dem wir was zu tun haben, aber Gott spricht zu ihm, kaufe diese Schere. Und er kauft die Schere und geht dann, als er wieder zurück ist in der Heimat, zu diesem Friseur und schenkt ihm die Schere. Und der Friseur ist natürlich entsetzt und sagt, ja, wofür ist das denn? Naja, sagt er, weil du so ein fröhlicher Mensch bist, kriegst du die Schere von mir geschenkt. Und dann fragt der Friseur, ja, wer bist du denn? Ja, niemand, nur ein Bürger von Armenien. Sonst niemand und geht weg. Und beim nächsten Friseurbesuch kommt er zu ihm. Da schneidet ihm der Friseur die Haare mit der neuen Schere und ist ganz ruhig. Eine Seligkeit, da zu sitzen und zu genießen, ohne irgendeinen dummen Witz, sich einfach die Haare schneiden zu lassen. Und irgendwann mal fängt der Friseur an und sagt, ich weiß, wer Sie sind. Ich habe Sie aufgespürt. Ich habe eure Zeitung gelesen. Die Herausgabe von der Gemeinde mit einem Artikel von Ihnen. Und ich will Ihnen sagen, ich möchte ein Mitglied in Ihrer Gemeinde werden. Er ist zur Gemeinde gekommen, er hat Gott gesucht. Und er ist nicht alleine gekommen, er hat seine Frau mitgebracht. Und er hat seitdem 30 Leute mitgebracht und er ist ständig am Evangelisieren und führt Menschen zu Christus. Ihr Lieben, wie ist dieser Mann zu Christus gekommen? Durch eine Predigt? Nein, durch ein gutes Werk. Jesus sagt, also lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure Heiligkeit und Gerechtigkeit sehen und euren Vater im Himmel preisen. Liest mal nach, Matthäus Kapitel 5, Vers 16, da heißt es, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Gütig sein in der Praxis. Ihr Lieben, wie kann das zugehen? Wie können wir gütig sein in der Praxis? Ich möchte ein paar konkrete Beispiele bringen. Gütig sein in der Praxis. Wisst ihr, ich würde sagen, wir fangen an bei uns in der Familie. Im kleinsten Kreis. In unserem gewohnten Umfeld. Da, wo wir so sein können, wie wir sind. Da, wo wir uns nicht verstecken brauchen. Da, wo uns alles bekannt ist. Da, wo wir nicht groß nachdenken müssen. Zu Hause ist quasi unser Trainingsplatz. Ist unser Trainingsplatz der Gütigkeit. Und wisst ihr, da kann man viel, viel mithelfen. Ja? Weil zu Hause gibt es allerlei Hausarbeit, ob sie klein oder groß ist, ob das Geschirr wegräumen ist oder spülen oder staubsaugen oder Müll raustragen oder beim Großputz helfen oder in den Keller gehen. Gut, da bilden wir vielleicht eine Ausnahme. In den Keller gehen, das ist so eine Sache. Wisst ihr, als ich noch jung war und bei meinen Eltern gewohnt war, wir wohnten im zweiten Obergeschoss. Und wenn die Mama dann gesagt hat, geh und hol mir etwas aus dem Keller, da kam die Frage natürlich, warum ich? Und ich habe gemerkt, dass sich das über Generationen nicht verändert. Wir bekommen heute die gleichen Fragen gestellt. Warum ich? Wisst ihr, aber da können wir üben. Da können wir üben. Zu Hause ist unser Trainingsplatz. Hier können wir üben, gütig zu sein. Vielleicht auch aus der Familie heraus, dann in unserer Verwandtschaft, der Zusammenhalt und all das. Hier können wir üben. Und dann geht es natürlich darüber hinaus. Wir als Christen gehören zu einer Gemeinde und das ist gut so. Die Gemeinde ist von Gott geschaffen. Die Gemeinde ist von Gott ins Leben gerufen, damit wir uns gegenseitig stärken, ermutigen, erbauen, damit wir in Gott bleiben, damit wir auf dem rechten Pfad bleiben. Dafür ist die Gemeinde da. Und wisst ihr, hier können wir auch üben, bei verschiedenen Aktionen, bei Veranstaltungen. Es gibt viel Arbeit in der Gemeinde, bei Vorbereitungen, ob das organisatorisch ist oder irgendwelche Übungen betrifft oder sonstige Vorbereitungen. Hier in der Gemeinde können wir auch üben, gütig zu sein, diese Gütigkeit ausleben. Wisst ihr, wie ist der Umgang miteinander bei uns in der Gemeinde? Wie ist der Umgang miteinander? Ist er freundlich? Ist er gütig? Oder handeln wir manchmal hinterhältig? Reden wir manchmal über andere sehr unweise, sehr ungeschickt? Verurteilen wir, kritisieren wir? Sind wir vielleicht hier und da nicht ganz ehrlich? Verfolgen wir eigene Ziele? Wie ist unser Umgang miteinander in der Gemeinde, im Gemeindeleben? Ist da vielleicht sogar statt freundlich frech? Ihr Lieben, ich glaube, wenn wir in der Familie üben, gütig zu sein, können wir das übertragen auf die Gemeinde, denn wir sind Geschwister in Gott. Wir sind eine große Familie. Wir sollten zusammenhalten um alles in der Welt. Und nichts darf uns trennen, ihr Lieben. In der Gemeinde. Wir haben aber natürlich ein Leben außerhalb der Familie, außerhalb der Gemeinde. Wir sind in der Schule, wir sind auf der Arbeit, wir sind irgendwo unter den Leuten. Und da lasst uns anfangen, gütig zu sein. Lasst uns dem anderen zur Hand gehen. Lasst uns dem anderen helfen. Lasst uns hilfsbereit sein und Hilfsbereitschaft üben. Jeder kann üben darin. Ich habe auf der Arbeit so einen Arbeitskollegen, der ist mir ein Vorbild. Der ist mir ein Vorbild in Sachen Gütigkeit, in Sachen Hilfsbereitschaft. Wisst ihr, wie der ist? Wann immer man ein Problem hat, man kommt zu ihm und er findet und nimmt sich Zeit für dich und für dein belangloses Problem. Und er hilft dir so gut wie immer. Und ich habe dann so ein bisschen beobachtet, ob das nur bei mir vielleicht so der Fall ist. Nein, nein. Das geht allen Kollegen so. Wer immer zu ihm kommt und er ist einer, der sich gut auskennt und Hilfe sucht, der findet bei ihm Hilfe. Die einzige Ablehnung, wenn er helfen kann, die er einem gibt, ist die: Ich bin gerade sehr beschäftigt, lass uns das zu diesem und diesem Zeitpunkt machen. Und dann helfe ich dir. Das ist seine einzige Ablehnung. Und er ist mir ein Vorbild darin. Auf der Arbeit, das zu leben. Und auch in der Freizeit. Wir haben auch Freizeit. Wir sind so in der Welt, wir machen auch in der Freizeit etwas. Und auch da gütig zu sein. Ich habe da mal was herausgelesen und herausgefunden. Hat mir eigentlich ganz kurz gefallen, so eine Liste. 20 Punkte, 20 praktische Beispiele, wie man gütig sein kann. Und ich habe die Liste so ein bisschen gekürzt, sind jetzt 15 Punkte. Aber die möchte ich gerade so vorlesen, einfach nur zum Nachdenken. Einfach nur zum Nachdenken für uns. Erstens, überrasche deine Eltern, indem du etwas Leckeres kochst oder selber eine Ladung Wäsche wäschst. Zweitens, leg das Handy weg und schau deinem Gesprächspartner in die Augen. Drittens, ruf jemanden an, der krank ist, oder besuch ihn einfach. Viertens, sortiere deinen Kleiderschrank aus und spende Klamotten, die du nicht mehr brauchst. Bonusidee für Profis: Für jedes neue Kleidungsstück sortierst du ab jetzt ein altes aus. Nur für Profis. Fünftens, gib einem Straßenmusikanten Geld, bleib noch etwas stehen und hör ihm bewusst zu. Ich ergänze, gib ihm vielleicht ein christliches Traktat. Sechstens, wenn du im Café sitzt und kleckerst, wisch es direkt weg. Siebtens, schreib einem alten Freund, mit dem der Kontakt eingeschlafen ist. Achtens, teile oder verleihe deinen Regenschirm. Neuntens, lass die anderen ausreden. Zehntens, bleib stehen und unterhalte dich mit einem Obdachlosen. Elftens, atme tief durch und bleibe stumm, statt deinem Gegenüber etwas Gemeines an den Kopf zu werfen. Zwölftens, schreib einem Grundschullehrer, der dich beeindruckt oder geprägt hat. Auch interessant. 13. Hilf den Nachbarn, den Zaun zu streichen oder die Hecken zu stutzen. 14. Sei auch online nett. Jugendliche, auch online nett. Und 15. Umarme deine Eltern und Geschwister. Und sag jedem eine Sache, die du an ihm liebst. Ihr Lieben, lasst uns gütig sein. Lasst uns gütig sein. Lasst uns Freunde gewinnen, so wie Jesus es gemacht hat. Er hat die Menschen gewonnen durch seine guten Werke, durch seine Liebe. Und ich glaube, sehr oft ist es so, dass Kleinigkeiten uns helfen, andere Menschen zu gewinnen. Ein Lächeln, ein Gespräch, ein starker Händedruck. Wir haben jemand bei uns in der Gemeinde, wenn er dir die Hand schüttelt, hast du den Eindruck, du bist sein bester Freund. So schüttelt er dir die Hand. Er liebt dich, du merkst es durch seinen Händedruck. Ein Kompliment vielleicht, vielleicht ein Lob, das kann Herzen öffnen. Übe dich darin. Oh, ihr Lieben, sind wir Christen gütig? Wir sollten gütig sein. Wir sollten werden, wie Jesus war, in unseren Handlungen. Wir sollten lernen, mehr Gutes zu tun in unserem Alltag. Und dadurch unsere Liebe den Menschen beweisen. Im 16. Jahrhundert lebte Sir Francis Bacon. Und er hat Folgendes mal gesagt: Nicht, was der Mensch ist, sondern was er verdaut, macht ihn stark. Nicht, was der Mensch isst, sondern was er verdaut, macht ihn stark. Nicht, was wir gewinnen, sondern was wir sparen, macht uns reich. Nicht, was wir lesen, sondern was wir im Kopf behalten, macht uns gescheit. Nicht, was wir predigen, sondern was wir tun, macht uns zu Christen. Also lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen.